Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Reporter Landolf Scherzer, der war auf der Krim unterwegs im Jahr 2019, also 5 Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland. Was er dort erfahren hat, davon erzählt er in seinem neuen Buch Leben im Schatten der Stürme. Das ist gleich unser Thema hier in der Lesart. Der Autor Landolf Scherzer, der wird öfter Reporterlegende genannt. Den Ruf hat er sich erworben, schon mit seinen Büchern über die Arbeit von Hochseefischern oder eines ersten Bezirksparteisekretärs in der DDR. Später mit seinen Reportagereisen in die zerfallene Sowjetunion, nach Kuba, China, Mosambik, Tschernobyl und in viele andere Länder, an andere Orte. Jetzt hat Landolf Scherzer ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Leben im Schatten der Stürme, Erkundungen auf der Krim. Und jetzt sprechen wir darüber, Herr Scherzer. Seien Sie willkommen bei uns.
Ja, einen schönen guten Tag.
Dieser Titel Reporterlegende, wie Ihr Freund Günter Wallraff, wie behagt Ihnen denn der Titel so, Herr Scherzer?
Also Legenden sollten doch etwas sein, wo man hinterher drüber spricht, nicht? Ich fühle mich also noch ziemlich aktuell und ziemlich lebendig. Und deswegen würde ich auf die Legende gerne verzichten.
Okay.
Einfach Reporter.
Okay.
Das ist schon eine große Ehre, Reporter genannt zu werden in der heutigen Zeit. Und wenn man da an Egon Erwin Kisch oder andere Vorbilder denkt, dann bin ich schon ganz froh, Reporter genannt zu werden.
Für Ihr Buch Leben im Schatten der Stürme, Erkundung auf der Krim, da erzählen Sie gleich auf den ersten Seiten des Buches, dass Sie so eine Art Auftrag hatten für diese Reise von Ihrem Freund Wasja. Erzählen Sie doch mal bitte, was das für ein Auftrag war.
Es war kein Auftrag, sondern mir eine Bitte. Und vor allen Dingen eine Bitte, die mich sehr tief bewegt hat. Dieser Wasja ist weggefahren aus Deutschland mit seiner deutschen Frau und wollte noch irgendwann aufschreiben, die Leidensgeschichte der Krim-Tataren, eine sehr schreckliche Geschichte, von der ich ganz wenig wusste und auch in Deutschland ganz wenig Bekanntes darüber. Und nun konnte er es nicht mehr schreiben und sagte, Mensch, Landolf, kannst du nicht für mich mal auf die Krim fahren? Das war der letzte Wunsch meines verstorbenen Vaters, eines Krim-Tataren. Versuch's doch mal aufzuschreiben, das Leben damals und das Leben heute auf der Krim. Das war sozusagen der Eintrittsbrief, um auf die Krim zu kommen und meine Neugierde anzustacheln.
Ich nenne mal nur die Umrisse. 1944 wurden etwa 200.000 Krim-Tataren von der Krim deportiert, auf Befehl von Stalin damals. Und bei dieser Deportation und danach sind Zehntausende Krim-Tataren gestorben. Sie konnten erst 1989 wieder zurückkehren auf die Krim.
Ja.
Was haben Sie jetzt unternommen, als Sie 2019 auf die Krim gefahren sind, um mehr über diese Deportation und ihre Folgen zu erfahren?
Na, ich kannte Kontakte, hatte mir was er auch mitgeteilt über Freunde, die er dort hat, beispielsweise 6 Brüder, die Barashev-Brüder, alles Krim-Tataren, die wie er in Usbekistan geboren wurden, also in der Verbannung. Und mit denen habe ich dann auch versucht zu sprechen, ihre Erinnerungen und die Leidensgeschichte ihrer Eltern zu erkunden.
Und Sie sind auf etwas gestoßen, was mir auch schon begegnet ist, muss ich sagen, bei Gesprächen mit Menschen, die früher in der Sowjetunion gelebt haben und die sich jetzt auch Jahrzehnte danach schwer tun, darüber zu sprechen, was ihnen widerfahren ist, was ihnen auch an Leiden widerfahren ist, wo offenbar so eine Angst lange, lange nachwirkt. Also Sie haben oft auch keine Antwort gefunden auf Ihre Fragen, oder?
Ja, das war zum ersten Mal, dass ich das erlebt habe. Ansonsten kann man die Menschen sehr schnell öffnen, ob das in Kuba oder Mosambik oder sonst irgendwo war. Aber hier hatte ich auf einmal die Schwierigkeit, schweigen. Oder darüber wollen wir nicht mehr reden. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, was da eigentlich geschehen ist. Und ich habe es erst vielleicht ganz zum Schluss begriffen, dass es nicht nur ein Problem der Krim-Tataren ist, die dieses schreckliche Leid dort ertragen mussten, sondern es ganz, ganz viele Menschen gibt, die in der Zeit Stalins in den sogenannten Konzlagern oder in den Erschießungsbaracken zu Millionen umgekommen sind. Und dann habe ich einen Menschen gefunden, der all das für seine Familie aufgearbeitet hat. Und er zeigte mir, zum ersten Mal habe ich das gesehen, ein Prikaz vom Innenminister der Sowjetunion, also unter Stalins Gefolgschaft, wo aufgezeichnet wurde, ganz genau, in dem Gebiet von Sverdlovsk sind in den nächsten 4 Monaten 700.000 Menschen zu liquidieren. Also es gab Planzahlen dafür und Befehle. Das habe ich zum ersten Mal in der Hand gehalten, so etwas. Und da habe ich begriffen, woher diese Angst kam, die immer noch nachwirkt in den Enkeln und in vielen anderen, die in diesen Familien gelebt haben. Es war nämlich auch eine Familiendiktatur, wo man, wenn der Vater liquidiert war, dann drohte, also wenn ihr nicht, dann kommt auch noch die Mutter, dann kommen die Söhne.
Und was Sie da erfahren haben in diesem Zusammenhang über dieses Leiden, eben nicht nur der Krim-Tataren, was bedeutet das jetzt für die Gegenwart, so wie Sie die Gegenwart auf der Krim erlebt haben?
Es ist etwas von Angst geblieben, neben aller guten Eigenschaften, die die Krim-Tataren und die Russen überhaupt haben, nämlich Gastfreundschaft und vieles andere. Es ist aber eine Angst geblieben vor Gewalt, vor Terror, vor Krieg. Und das ist auch etwas, was ich damals, wie gesagt, 2019 war ich zweimal dort, erlebt habe, immer wieder diesen Wunsch, es möge Frieden bleiben. Es möge Frieden bleiben auf der Krim, es möge Frieden sein im Donbass. Immer wieder dieser Wunsch, wo natürlich auch die Angst dahinter steckte, weil man genau wusste, was bedeutet Krieg. Krieg ist nicht einfach nur Krieg, Krieg ist natürlich auch eine Art von Diktatur.
Jetzt ist, wie wir alle wissen, Krieg in der Ukraine, ein russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie sind jetzt unterwegs in diesem Land 2019 und wenn ich Ihre Methode charakterisieren sollte, so wie Sie auch erzählen von dieser Reise, Sie gehen da ja nicht auf eine vorgeplante Recherche, sondern Sie lassen sich eher so treiben, ja, laufen herum, reden mit Menschen, die Sie auf der Straße treffen, suchen Verwandte Ihrer Gastgeber. Warum ist diese ja auch von vielen Zufällen natürlich geprägte Methode für Sie die richtige?
Ganz einfach, weil wir kennen das auch aus anderen Ländern, Deutschland auch. Sobald man mit irgendwelchen ganz offiziellen oder mit vorgeprägten Meinungen irgendwo hingeht, dann bekommst du das, was du gar nicht wissen willst, nämlich Verklärung der Wirklichkeit. Das, was man auf der Straße findet, das ist dann etwas, wo man ein Puzzle sich daraus bilden kann, aus den vielen kleinen Dingen, die dann oft ein wahrhaftigeres Puzzle der Wirklichkeit geben, als wenn man zielgerichtet Politiker befragt oder sich mit einer vorgefassten Meinung nur die Beispiele sucht, die genau in die eigene Meinung hineinpassen.
Jetzt erzählen Sie von vielen Details, die Ihnen dann auf Ihren Wegen begegnen. Unter anderem, Sie müssen dann, als Sie auf die Krim kommen, so eine Aufenthaltsgenehmigung sich da bei den Behörden holen, sind in Amtsstuben und da hängen Bilder von Putin. Also manchmal 2 Bilder in einem Raum, erzählen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das durchaus erinnert hat an die Zeit in der DDR, wo überall Honecker-Bilder hingen, oder?
Ja, natürlich. Wir haben das ja damals von der Sowjetunion lernen als siegen lernen, hieß es mal. Da haben wir das übernommen. Wir haben auch die Bürokratie übernommen, die man in den Amtsstuben heute noch findet, aber nun heute schon in einer so verschärften Art und Weise, dass sie die DDR und vieles andere übertreffen. Aber diese Putin-Bilder, die gehörten einfach dazu, um zu zeigen, hier ist der Staat, hier ist die Macht. Selbst im Rümpelladen auf den Markt von Saki hing eben zwischen Teppichen dann ein großes Porträt von Putin.
Jetzt haben Sie natürlich ausgewählt, was Sie aufnehmen in Ihr Buch. Also diese Putin-Bilder tauchen zum Beispiel auf. Sie haben sich aber auch immer wieder erkundigt bei den Leuten, die Sie getroffen haben. Ja, wollt ihr mit der Krim lieber wieder zurück in die Ukraine? Oder findet ihr das gut, dass die Ukraine jetzt zu Russland gehört? Und Sie haben vornehmlich offenbar Menschen getroffen oder in Ihr Buch aufgenommen, die sagen, ja, wir finden das gut, dass die Krim jetzt zu Russland gehört. Das waren aber, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem Menschen russischer Herkunft, oder?
Ja, ich hätte viel lieber noch mehr aufgenommen, die gesagt hätten, wir möchten wieder die Ukraine haben. Aber ich habe in dieser Wirklichkeit mit den Leuten nur ganz wenige getroffen. Eine wunderbare Frau, die in einer großen öffentlichen Geschichte dann aufstand und sagte, also damit ihr 2 Deutschen nicht denkt, dass wir alle dafür sind, will ich euch mal sagen, ich heiße Vika, ich bin dafür, dass wir wieder zur Ukraine kommen. Und das öffentlich damals zu sagen, öffentlich, ja, das ist in dieser Zeit, wo noch keine Entscheidung da ist. Das ist diese große Bangigkeit. Etwas zu sagen, ich trete heute dafür ein, dass wir bei Russland bleiben, anschließend werden wir wieder ukrainisch. Ja, was passiert dann mit meiner Meinung, die ich vorher geäußert habe? Also von daher gab es immerzu Bangigkeiten, etwas auszudrücken, weil man nicht wusste, wie wird es weitergehen, wie wird die Zukunft sein. Und die meisten waren der Meinung erstens, dass das so bleiben wird mit der russischen Zeit auf der Krim. Und das Zweite war natürlich, dass sehr viele nicht immer zu das gesagt haben, was sie eigentlich vielleicht privat gesagt hätten. Denn sie wussten genau, ich schreibe das auf.
Und es wird veröffentlicht.
Ja.
Wenn Sie Ihre Reporterrolle beschreiben, dann sagen Sie immer, dass Sie keine Partei nehmen, dass Sie die Menschen treffen und die Menschen zu Wort kommen lassen wollen. Das haben Sie auch in unserem Gespräch jetzt schon in ähnlicher Weise gesagt. Jetzt heißt es in einer Kritik zu Ihrem Buch in der Thüringer Allgemeinen Zeitung, ich zitiere das mal, die vorgeblich unvoreingenommene Beobachterrolle verlässt das Buch aber nur einseitig zu Ungunsten des Westens, dem es Wirtschaftsblockade und gewissenlose Kriegsprovokation attestiert. So steht das in dieser Zeitung. Was sagen Sie denn dazu? Ist Ihr Buch auf diese Art einseitig?
Das kann ich nicht beurteilen, das können Sie beurteilen. Und das können die Rezensenten und das können vor allen Dingen die Leser beurteilen. Aber ich wollte nur etwas zu dieser Einseitigkeit sagen oder zu dem, es gibt nämlich keine Objektivität. Selbst wenn Sie als Journalist das bestimmt behaupten, das sind objektive Berichte. Nein, wenn Sie mit mir auf der Krim gewesen wären und wir hätten 1000 gleiche Details gesehen, ja, und mit 1000 selben Leuten gesprochen, hätten Sie aus Ihrer Sicht andere gewählt, sodass immer eine Subjektivität dazukommt. Das ist einmal geschuldet dem, dass man vielleicht etwas sehr Spannendes vermelden möchte oder etwas. Also diese Subjektivität gibt es. Deswegen stehe ich auch dazu, dass ich auswähle nach meinen subjektiven Eindrücken.
Für das Buch Leben im Schatten der Stürme, Erkundung auf der Krim, das neue Buch von Landolf Scherzer im Aufbau Verlag ist das erschienen mit knapp 320 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Herr Scherzer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch recht herzlich und tschüss denn.
Straßenkritik.
Ich heiße Angela Martin. Und ich habe vor vielen Jahren meine große Liebe zu Japan entdeckt. Ich war auch x-mal dort und seitdem lese ich nur japanische Literatur. Angefangen natürlich mit dem Schriftsteller, den eigentlich fast jeder kennt, Haruki Murakami. Und ich würde empfehlen, als Einstieg einen seiner früheren Romane, Kafka am Strand. Und was ich als großen Unterschied und sehr wohltuend finde, es gibt in allen Romanen eine große Dramatik, aber die ist versteckt und innerlich. In europäischer Literatur ist immer so Gipfel und abstürzig, bleibt dort alles wie eher eine kleine Welle, die am Sand ausläuft. Aber das Meer ist genauso da.
Die Japan-begeisterte Angela Martin aus Ingolstadt empfiehlt Kafka am Strand von Haruki Murakami. Übersetzt von Ursula Gräfe gibt es ein Taschenbuch im BTB Verlag, 640 Seiten. 14 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn ich das Wort Matrix höre, dann denke ich an die Filmserie von Lana und Lily Wachowski. Diese Filme, die schauen in eine düstere Zukunft. Jetzt haben wir hier einen neuen Matrix-Roman auf dem Tisch, ein Roman von Lauren Groff. Da geht es aber in die andere Richtung zeitlich gesehen, nämlich weit zurück in die Vergangenheit. Der Roman spielt im 12. Jahrhundert. Unsere Redakteurin Dorothea Westphal hat das Buch gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen.
Hallo.
Was ist denn die Matrix hier, die steht eben im Romantitel in diesem Roman. Was ist da die Matrix?
Die hat weder was mit Film, mit diesem Film, den Sie erwähnt haben, noch mit Mathematik oder Logik zu tun, sondern kommt von dem lateinischen Wort Matrix für Gebärmutter oder auch Mutter. Denn wie eine Mutter sorgt die Äbtissin Marie, um die es hier in diesem Roman geht, für ihre Nonnen in einem bitterarmen Kloster in der englischen Einöde, Sie haben schon gesagt, im 12. Jahrhundert. Und sie hat die Vorstellung gegen Ende ihres Lebens, als würden ihre Schwestern, Zitat, in ihrer Seele wachsen wie Säuglinge in der dunklen, pulsierenden Wärme des Mutterleibs. Aber mit dem Wort Matrix sind auch Eva, die erste Mutter der Menschheit, die vom Baum der Erkenntnis gekostet hat, und die Jungfrau Maria gemeint, die größte Matrix von allen, wie es heißt. Und von ihr erhält Marie ihre Visionen, die sie dann umsetzt und das Kloster zu Wohlstand und Reichtum führt.
Und diese Äbtissin, die Sie jetzt erwähnt haben, die, ist das die Zentralfigur dieses Romans? Geht es um die vor allem?
Vor allem um sie. Sie ist eine faszinierende Figur. Sie ist machtbewusst, klug, selbstbewusst, ehrgeizig, bisweilen auch skrupellos. Das macht sie besonders interessant. Und sie ist sehr groß, 3 Köpfe zu groß für die Frauen der damaligen Zeit. Sie hat auch große Füße und ist sehr stark. Und mit 17 wurde sie vom englischen Königshof verstoßen. Sie ist zwar klug und gebildet, aber dank ihrer Größe einfach für den Heiratsmarkt ungeeignet und auch für das höfische Leben zu grobschlächtig. Aber auf Geheiß der Königin soll sie nun Priorin eben dieses Klosters werden, das der Krone gehört, und sie ist anfänglich völlig verzweifelt. Doch sie ahnt, dass in ihr so etwas wie Größe, also eine ganz besondere Größe steckt. Sie ist keine Nonne wie ihre Schwestern, die, Zitat, Dinge glaubten, die sie, Marie, insgeheim für töricht hielt. Und nun nutzt sie diese Chance und verwirklicht eine ideale klösterliche Lebensgemeinschaft, eine Utopie, wenn Sie so wollen, die aber im Mittelalter spielt.
Ah, und wie sieht die aus, diese Utopie in einem Kloster?
Ja, also mit Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Mut und wenn nötig auch, indem sie gegen Regeln verstößt, führt Marie dieses Kloster. Und was sie tut, sie schafft sich Verbündete, sie hat Spione. Und das ist aber das Wichtigste, sie begeistert die Nonnen für ihre Vorhaben und setzt sie auch nach ihren Fähigkeiten ein. Also eine ist zum Beispiel, oder mehrere natürlich, aber verantwortlich für die Landwirtschaft, die floriert plötzlich. Eine ist auf der Krankenstation und dann gibt es welche, die sind für das Ausgestalten heiliger Schriften zuständig mit sehr kunstvollen Bildern. Damit verdient das Kloster viel Geld. Und einige Bilder sind ziemlich wild, weil eine Nonne dafür eingesetzt wird, die verrückt ist. Aha. Und ja, Maries Erfolg, der führt natürlich zu Neid in der Umgebung und der Kirchenoberin. Sie muss also ihr Kloster schützen, vor allem gegen Männer. Die kommen im Roman fast gar nicht vor. Und wenn, dann schaffen sie den Frauen Probleme. Und was tut Marie? Die Nonnen legen also ein riesiges Labyrinth rund um das Kloster an. Und so wird das Kloster abgeschirmt, schließlich völlig autark. Und Marie liest sogar die Messe und nimmt die Beichte ab, was natürlich ein unerhörtes Sakrileg ist. Aber das ist keine heile Welt, so muss man sich das nicht vorstellen. Es gibt also auch Intrigen, es gibt Eifersüchteleien, aber es ist eben doch eine ideale Gemeinschaft, die funktioniert, weil die Nonnen Maries Überlegenheit auch akzeptieren, weil sie sich dem unterordnen, aber eben auch für das Vorhaben begeistern lassen. Und so setzen sich enorme Kräfte und Kreativität frei.
Und diese Äbtissin Marie, die ja da offenbar äußerst folgenreich arbeitet in diesem Kloster, hat es die wirklich gegeben oder gibt es da Vorbilder dafür?
Na, es gibt eine Marie de France, so heißt eben auch Marie. Eine Dichterin war das im 12. Jahrhundert, die kam auch wie die Marie im Roman von Frankreich nach England und an den englischen Hof. Ob sie jemals eine Äbtissin war, ist nicht bekannt. Überhaupt ist nicht viel über diese Person bekannt. Deswegen konnte Groff auch hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Aber bekannt ist natürlich viel über Eleonore von Aquitanien, die englische Königin, die eben Marie vom Hof schickt. Die gab es und die war eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters.
Jetzt Lauren Groff als Autorin, die ist ja durchaus bekannt, hat eine Reihe von erfolgreichen Romanen geschrieben. Der vor diesem, der heißt Licht und Zorn, den hat der damalige US-Präsident Barack Obama zu seinem Lieblingsbuch des Jahres 2015 ernannt. Die Bücher haben, soweit ich das gesehen habe, alle im 20. Jahrhundert gespielt. Aber jetzt ist das mal ein richtig historischer Roman oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja und nein. Also Matrix ist auf jeden Fall keine weibliche Version von Der Name der Rose, obwohl ja Der Name der Rose von Umberto Eco auch im Mittelalter in einer Benediktinerabtei spielt und obwohl Groff sehr genau recherchiert hat, also wie es in einem mittelalterlichen Kloster zuging und sie hat auch einige Zeit in einem Kloster verbracht, aber in einem Interview hat sie gesagt, sie wollte sich, und das spricht nun wieder für das Historische, so weit wie möglich von Trumps Amerika entfernen. Damals war Trump noch Präsident, als sie den Roman schrieb. Mhm. Trotzdem hat aber dieser Roman nichts Eskapistisches, sondern ist ungeheuer gegenwärtig, weil Groff mit Werf und Leichtigkeit und glücklicherweise, das ist wirklich schön, ohne moralischen Zeigefinger, eine feministische Utopie entwirft, davon, wie Frauen in einer brutalen und irrationalen Zeit überleben könnten. Und auch das durchgängige Präsens, in dem der Roman geschrieben ist, gibt ihm etwas Zeitloses. Es ist also ein faszinierendes Buch über weibliche Kreativität, über Führungsstärke, über ja, kluge Machtpolitik und natürlich auch den Wunsch nach Autonomie und Freiheit.
Der Roman Matrix von Lauren Groff, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Jacobs, ist im Klasen Verlag erschienen mit 320 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Unsere Rezensentin war Dorothea Westphal und jetzt werden Sie meine Kollegin hier in ihrer Vielseitigkeit erleben, denn sie ist auch Redakteurin für unsere Sendung Zeitfragen Literatur. Gibt es immer freitags um 19.30 Uhr, also heute Abend. Worum geht's denn heute?
Es geht um das literarische Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei und um das ist es nicht sehr gut bestellt. Das heißt, es gibt eigentlich sehr wenig Gegenwartsliteratur, die vom Deutschen ins Türkische und umgekehrt vom Türkischen ins Deutsche übersetzt wird. Deshalb sind auch hier relativ wenig Autorinnen oder Autoren aus der Türkei bekannt und umgekehrt in der Türkei ist das ähnlich. Also wenn, dann kennt man da allenfalls die Klassiker. Und das ist eigentlich erstaunlich, denn es gibt ja zwischen beiden Ländern enge Verbindungen. Also es gibt Generationen von Türken, die in Deutschland leben und viele Deutsche, die in der Türkei Urlaub machen, Jahr für Jahr. Aber es gibt zum Beispiel nur eine deutsche Buchhandlung in der ganzen Türkei, in Istanbul. Und in die kommen Studenten aber eher wegen des deutschen hausgemachten Kuchens.
Und die Sendung geht ja wahrscheinlich auch der Frage nach, warum das so ist, oder?
Ja, das versucht die Autorin Susanne Güsten, Korrespondentin in Istanbul, herauszufinden. Und das gibt mehrere Erklärungen, die will ich natürlich nicht alle vorwegnehmen. Mhm. Aber eine ist zum Beispiel, dass es in der Türkei noch nicht so lange Literaturagenturen gibt, die sich eben um türkische Literatur kümmern, die sie ins Ausland vermitteln können. Und dann ist es so, dass sich türkische Verlage offenbar mehr für englisch- und französischsprachige Literatur interessieren. Letzteres hat übrigens auch Tradition. Türkische Eliteschulen unterrichten bis heute auf Französisch. Dabei wäre es natürlich gerade wichtig, etwas für die Literatur und den Kulturaustausch zu tun zwischen beiden Ländern, weil ja die politischen Beziehungen auch ziemlich angespannt sind. Das sieht jedenfalls auch Ahmet Ümit so, dessen neuer Kriminalroman in Berlin spielt und nächstes Jahr eine Ausnahme auf Deutsch erscheint.
Diese Vorurteile müssen wir aufbrechen. So wie die deutsche Sicht auf die türkischen Einwanderer beschränkt ist, so gibt es auch Schranken in unserer Sicht auf Deutschland und die deutsche Kultur. Diese Schranken einzureißen, ist Aufgabe der Kultur.
Das sagt der türkische Autor Ahmet Ümit. Mehr von ihm und von anderen hören Sie in unserer Sendung noch immer fremde türkische Literatur in Deutschland und deutsche Literatur in der Türkei. Die Sendung heute um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Nochmals vielen Dank an Dorothea Westphal. Unsere Krimi-Bestenliste, die hat in diesem Monat eine Entdeckung aus Malaysia zu bieten. Bücher von dort tauchen bei uns selten auf, aber der Kriminalroman Echos der Stille von Chua Guat Eng hat das geschafft. Diese Schriftstellerin hat in den 70er Jahren unter anderem Literaturwissenschaft in München studiert. Das hat auch in diesem Roman Echos der Stille ihre Spuren hinterlassen. Und Chua Guat Eng ist mit dem Buch in diesem Monat neu auf Platz 4 in unsere Krimi-Bestenliste eingestellt. Jurymitglied Sonja Hartl weiß da mehr dazu.
Neue Krimis.
Es ist eine ganz klassische Ausgangssituation in Chua Guat Engs Echos der Stille. In den 1970er Jahren lernen sich unsere Ich-Erzählerin Ai Lian und Michael Templeton in München kennen. Sie verlieben sich ineinander und geraten gemeinsam in einen Mordfall, der nie aufgeklärt wird. Und 20 Jahre später stirbt dann Michael und Ai Lian macht sich daran, endlich herauszufinden, was damals passiert ist. Dieser Mordfall und Ai Lians Wahrheitssuche sind nur die Aufhänger, die vertrauten Komponenten in einer ganz anderen Geschichte, und zwar der Geschichte Malaysias. Denn sowohl Ai Lian als auch Michael sind in Malaysia geboren. Ai Lians Familie stammt aus China, Michael ist der Sohn eines englischen Kautschuk-Plantagenbesitzers. Und bei ihren Nachforschungen taucht Ai Lian nun tief ein in diese jeweiligen Familiengeschichten und damit auch in die Zeit Malaysias als britische Kolonie, in die Zeit der japanischen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs, den kommunistischen Widerstand dagegen. Aber sie erzählt auch von den Unruhen gegen die chinesischstämmigen Malaysier in den 60er Jahren. Und mit jeder neuen Information, die Ai Lian bekommt oder die sie auch preisgibt, verändert sich das Bild von den damaligen Ereignissen, aber auch von den beteiligten Figuren. Denn es ist auch sehr schnell klar, dass Aylian selbst nur sehr spärlich mit ihren Wahrheiten herausrückt. Das ist eine ungemein raffinierte und faszinierende Anlage, denn schon diese Tätersuche erzählt Shoa Guardeng mit viel Bewusstsein für die eigenen erzählerischen Manipulationen. Und hier verbindet sich alles, die Suche nach dem Täter, die Geschichte Malaysias bis ins Jahr 1994 und die Familiengeschichten der Figuren. Und Shoa Guardeng zeigt hier, wie sich Geschichte auf individuelle Leben auswirkt. Und zwar nicht nur auf die Leben der Hauptfiguren, sondern es gibt auch viele Nebenfiguren, die hier verschiedene Hintergründe haben und ganz wunderbare, nachdrückliche Szenen bekommen. Und das ist spannend und es ist elegant und bisweilen auch ironisch erzählt. Und es ist vor allem eine hochinteressante Geschichte. Und deshalb wollte ich hier hinter diese vielen kleinen Geheimnisse kommen. Und mir war auch egal, dass ich relativ früh wusste, wer für die Morde verantwortlich ist. Denn das ist hier wirklich das kleinste Geheimnis.
Der Kriminalroman Echos der Stille von Shoa Guardeng, der wurde aus dem Englischen übersetzt von dem Schriftsteller Michael Kleeberg. Im Wunderhorn Verlag ist das Buch erschienen mit 460 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Und das Buch steht neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Unsere sämtlichen Empfehlungen, Krimi-Empfehlungen für den Monat September finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Wir reden jetzt über eine Forderung des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Der hat eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Bücher gefordert und das begründet mit den Problemen der Buchbranche. Die leidet speziell unter den hohen Papierpreisen seit einiger Zeit und wie andere Branchen auch aktuell unter steigenden Energiekosten und Mieten. Die Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friedrichs, die hat zu dieser Forderung gesagt, als mittelständisch geprägte Branche brauchen wir gezielte Entlastungsmaßnahmen, um unserem gesellschaftlichen Auftrag weiter nachkommen zu können. Jetzt haben wir aber schon von Verlegern gehört, dass sie diese Forderung nach 0% Mehrwertsteuer für Bücher ablehnen. Das wollen wir jetzt etwas genauer besprechen mit dem Verleger des Berliner Secession Verlags, Christian Rusitschka. Der ist hier bei uns. Seien Sie willkommen. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Also, was sagen Sie zu dieser Forderung des Börsenvereins 0% Mehrwertsteuer auf Bücher?
Ja, also ich habe mich da mal mit meinem Steuerberater tatsächlich darüber unterhalten, was er dazu sagt. Und Steuerberater haben ja dann etwas kühleren Blick, also die sind nicht so persönlich involviert in die Gefühlslage der jeweiligen Situation, in der man sich befindet. Und er sagte, erstmal primär gesehen ist das total sinnvoll, weil der normale Buchpreis, der hat dann diese 7%, die wir ja zurzeit haben als Mehrwertsteuer, die fällt sozusagen zurück auf Buchhandel und den Verlag. Man muss sich dabei aber überlegen, dass wenn es eine gezielte Unterstützung der Verlage tatsächlich geben soll, dann bleibt bei diesem Weglassen der 7% verhältnismäßig wenig beim jeweiligen Verlag. Weil wir die 50% gehen dann an den Handel oder gingen an den Handel. Das sind die ganz normalen Prozente, die wir da abzugeben haben. Und dann gehen aber noch Vertriebsprozente ab und dergleichen. Also da gibt's verhältnismäßig wenig, das dann übrig bleibt. Das ist möglicherweise der Grund, warum die Verlage, die sich da negativ zugeäußert haben, befürchten, dass das zwar dem Schein nach erstmal eine Lösung wäre, aber letztendlich tropft da verhältnismäßig wenig Geld in die Kasse wieder.
Ja, ich will mal noch ein paar andere Begründungen hier vortragen. Wir haben gelesen, dass Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag dazu gesagt hat, ich zitiere das mal, also er sagt zu dieser Forderung des Börsenvereins, Mehrwertsteuer streichen auf Bücher, ich bin kein Freund dieser generellen Lösung, weil sie arm und reich genauso hilft und die strukturellen Probleme so nicht nur nicht gelöst werden, sondern letztendlich vertieft werden. Siehe die Diskussion um den Tankrabatt, das nimmt er da als Beispiel. Und der Verleger Stefan Weidler hat dazu auch gesagt, zu diesem Vorschlag, juristisch hätte das keinen Bestand und man sollte diesen Vorschlag möglichst rasch beerdigen. Ich würde mal gern aufgreifen, was Jörg Sundermeier da da gesagt hat, strukturelle Probleme. Sie verstehen sicherlich, was er damit meint, oder?
Also ich kann mir nur vorstellen, dass er damit meint, dass große Häuser, die in großen Mengen produzieren, ganz andere Probleme haben als wir unabhängigen Verlage. Also das ist so. Und da ist es tatsächlich natürlich so, ne? Man müsste gucken, was macht das eigentlich jeweils aus? Also strukturell kann ich mir nur vorstellen, dass er da meint, wie groß ist die Maschinerie, mit der man arbeitet, wie viel schluckt die tatsächlich an Betriebskosten, wenn man das so ganz einfach benennen will. Und kleine Verlage, die sagen wir mal 3, 4 Angestellte haben oder weniger und dann tatsächlich noch diese ganzen Nebenkosten haben, die jetzt hoch entstehen, dass die davon kaum betroffen sind, ist klar. Wenn ich einen hohen Umsatz habe, dann ist auch eine sozusagen ein Eintröpfeln einer verringerten oder gar nicht vorhandenen Mehrwertsteuer ist natürlich dann in der Summe sehr viel mehr, als das bei einem kleinen Verlag der Fall ist. Das heißt, er sieht da genauer hin, weil er sagt, die Hilfe, die jetzt kommen müsste, muss sich genau angucken, wie ist eigentlich die einzelne Position eines Unternehmens in diesem riesigen Betrieb. Das sind ja ungeheuer große Differenzen, die es da gibt.
Ich habe vorhin schon mal kurz angerissen, was denn die Probleme sind des Buchhandels insgesamt. Dazu gibt es auch neue Zahlen, die der Börsenverein veröffentlicht hat. Also im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 liege der Buchmarkt einschließlich des Online-Handels in den ersten 8 Monaten dieses Jahres bei einem Minus von 2,5%. Das ist viel. Und noch schlimmer ist die Lage bei den Buchhändlern vor Ort. Auch gleicher Vergleichszeitraum zu 2019. Da sei der Umsatz um fast 10% zurückgegangen. Das ist natürlich ein echter Einschnitt. Wie ist denn die Lage bei Ihnen, bei Ihrem Verlag?
Also ganz individuell bei unserem Verlag ist es so, dass wir, ich habe das mir letztens erst angeguckt, die letzten 3 Jahre haben wir ungefähr 2,5 Jahre ungefähr den identischen Umsatz. So, das ist aber auch ganz interessant, weil es sind da bestimmte Titel, die sehr gut funktioniert haben. Aktuell ist es von Stephen Uli die Summe des Ganzen. Das ist aber auch ein Thema der Pädophilie in der Kirche, also Kindesmissbrauch, das auf eine extrem interessante Weise da dargestellt ist, dass zieht sehr viele Leser an und die Reaktionen sind sehr, sehr gut. Da muss man auch sagen, dass da was im Instagram, also auf Online-Medien passiert, sehr dazu führt, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und der andere Titel tatsächlich sind schwächer im Verkauf. Und natürlich, das ist ein sehr weit gestreutes Phänomen, dass die Umsätze gerade schwieriger geworden sind. Und ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist, dass wir, wenn wir Buchhändler haben, mit denen wir einen persönlichen Kontakt haben, die sich sehr für Bücher einsetzen, dann funktioniert das noch. Aber auch da ist es wahrscheinlich wieder eine strukturelle Frage, welche Massenartikel funktionieren jetzt weniger und ist das Besondere nicht gerade jetzt in dem Fokus, wo man sagen kann, da kann man besser steuern.
Jetzt haben Sie uns erklärt und klar gemacht, dass das mit der Mehrwertsteuerstreichung keine so gute Idee ist, vor allem für kleine Verlage wie Ihre. Sie sind ja ein Ein-Mann-Betrieb mit Ihrem Verlag. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine gute Förderung von Verlagen Ihrer Größe?
Also ich glaube, diese Frage muss man vor allen Dingen nochmal dahingehend unterstreichen, dass man sagen muss, dass das Buch als Kulturgut in der gerade in der Independent-Szene, also wenn wir diejenigen sind, die wirklich neue Literaturen entdecken, aber auch sehr spezielle und hochrangige Literatur durch unsere Tätigkeit fördern, in meistens Selbstausbeutung in einer gewissen Form, dann könnte man vielleicht mal den Ratschlag erteilen, sich die Filmbranche anzusehen. Der deutsche Film wird extrem weit gefördert. Und da gibt es bundesweite Förderungen, es gibt landesweite Förderungen. Das sind sehr hohe Prozentzahlen. Und wenn man jetzt mal genauer schauen würde, auch wieder eine strukturelle Analyse macht, welche Independent-Verlage, die für die Vielfalt des deutschen Buchsystems garantieren, dass das sozusagen oder Garanten sind, dann müsste man gucken, wie hoch sind die Umsatzzahlen, welche Verlage müssten pro Titel wie gefördert werden. Weil man kann das schon sehr pessimistisch sehen und sagen, in dem Moment, wo wir nicht mehr existieren, nivelliert sich das Niveau der Literatur.
Also eine gezielte Förderung für kleinere Verlage nach Vorbild der Filmbranche. Das würde Christian Rusitschka vorschlagen, der Verleger des Sezessionsverlages. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.